Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir können noch nicht frohes neues Jahr sagen, aber wir können euch einen schönen Silvestertag wünschen.
Ja, Moment. Also die Folge geht am 31. online. Das heißt, wir können jetzt schon mal einen guten Rutsch wünschen. Und für all diejenigen, die die Folge nach Silvester, also zum Neujahr oder später hören, denen können wir tatsächlich ein frohes Neues wünschen.
Okay, dann wünsche ich das auch genauso in der Reihenfolge. Ja, ich würde sagen, wir können auch eigentlich gerade starten, weil also ich habe sonst nichts Bahnbrechendes mehr zu erzählen.
Super. Dann würde ich sagen, lege ich auch einfach direkt los.
Gut, dann lehne ich mich mal zurück und lausche ergriffen. Vielleicht schreibe ich noch ein bisschen was mit dabei.
Es ist der 5. November 1964, als die Reinigungskraft Margarete Tillmann gegen 9 Uhr an der Gaststätte Zum Hirsch in Radeburg ankommt. Sie will die Gaststätte vorbereiten, da am Wochenende bei einer großen Tanzveranstaltung mit Live-Auftritt um die 1000 Gäste erwartet werden. Doch anders als sonst wird sie nicht von den Inhabern der Gaststätte Paul und Else Tomschke erwartet. Und es brennt in der Gaststätte auch kein Licht. Normalerweise ist das Ehepaar, welches im Haus der Gaststätte wohnt, um diese Uhrzeit schon auf und geben ihr Anweisungen, was genau in dem Lokal erledigt werden muss. Sie hat das Ehepaar schon ein paar Tage nicht gesehen, da die Schenke wegen der Ruhetage 2 Tage lang geschlossen war. In der Zwischenzeit hatte sie ein Paket für das Ehepaar angenommen. Kurz überlegt sie, ob sie im Urlaub sein könnten. Aber diesen Gedanken verwirft sie schnell wieder. Schließlich hätten sie ihr sicher auch Bescheid gegeben. Als sie sich weiterhin im Haus umsieht, fällt ihr auf, dass die Küchentür gar nicht wie sonst üblich abgeschlossen ist. Sofort überkommt sie ein ungutes Gefühl. Ist dem Paar etwas zugestoßen? Dann entdeckt sie auf dem Boden vor der Theke und an der Tür Blutspuren. Jetzt macht sie sich große Sorgen. Sie befürchtet, dass der 72-jährige Wirt Paul Tomschke einen Blutsturz erlitten haben könnte und eventuell hilflos im Haus liegt. Schließlich ist ihr bekannt, dass er einen hohen Blutdruck hat und in Vergangenheit schon mal wegen einem Schlaganfall im Krankenhaus war. Sofort sieht sie im ganzen Haus nach. Doch ohne Erfolg. Das Haus ist leer. Da sie sich wegen der Blutspuren große Sorgen macht, meldet sie ihre Beobachtung dem Bürgermeister. Dieser verständigt die Polizei und gibt an, dass das Ehepaar nicht aufzufinden ist und auf dem Grundstück größere Blutflecken vorhanden sind, sodass ein Verbrechen vermutet wird. Am Nachmittag trifft die Polizei in einem Wirtshaus Zum Hirsch ein und öffnet mit Hilfe von Handwerkern alle restlichen verschlossenen Türen, um das Haus gründlich durchsuchen zu können. Doch auch jetzt fehlt von dem Ehepaar jede Spur. Die Ermittler stellen fest, dass jemand offensichtlich versucht hat, Spuren zu verwischen. In einer Blutlache vor der Küchentüre entdecken sie einen Schuhabdruck, den sie mit einer Gelmasse konservieren und einen Gutachter schicken. Denn noch ist völlig unklar, ob ein Verbrechen vorliegt. Ebenso werden für die kriminaltechnische Auswertung zahlreiche Fotos gemacht. Bei der weiteren Untersuchung des Tatortes stellen die Ermittler fest, dass im Lager Schnaps, Lebensmittel sowie Genussmittel fehlen. Im Tanzsaal fehlt außerdem das Wechselgeld, welches Paul Tomschke immer abgezählt in Kaffeetassen für die Servierer aufbewahrt. Nach Befragung einer Serviererin können sie den genauen fehlenden Betrag ermitteln. 71,55 Mark wurden entwendet. Der Täter hat glücklicherweise Fingerabdrücke an den Tassen hinterlassen, die die Kriminaltechniker in mühsamer Kleinarbeit sichern. Auch der Zustand des Schlafzimmers weist darauf hin, dass es sich um einen Raubüberfall handelt. Das Bettzeug ist voller Blut und Schränke und Schubläden sind durchwühlt worden. Es fehlen außerdem Schmuck und Wertsachen. Schnell wird klar, dass es sich bei dem Täter um einen Insider handeln muss. Denn er kannte sich in dem Haus aus und wusste ganz genau, wo sich Wertgegenstände sowie das Wechselgeld befanden. Im Treppenhaus entdecken die Ermittler weitere Blutflecken, die sie in den Keller führen. Doch dort scheint zunächst erstmal alles unauffällig. Bis sie schließlich Blut an einer kleinen Brettertür in der Wand neben der Kellertreppe entdecken. Dahinter befindet sich ein Grundwasserbrunnen, der in die Wand eingelassen ist. Als die Beamten die Verschallung abnehmen, machen sie eine schreckliche Entdeckung. Es kommt ein weiblicher Leichnam zum Vorschein. Kopfüber mit den Beinen nach oben liegt Else Tomschke im Brunnenschacht. Auf der Leiche liegen ein Zinkeimer, ein blutiges Nachthemd, ein blutiger Scheuerlappen und ein zerbrochener Hammer. Die 54-jährige Wirtin wog 85 Kilo und hatte einen Brustumfang von 136 Zentimeter. Sie war also breiter als die Luke und muss mit hoher Gewalt durch die Öffnung gezwängt worden sein. Aufgrund ihrer Fülle ist sie noch vor Erreichen der Wasserlinie im Brunnen stecken geblieben. Die Bergung der Leiche gestaltet sich schwierig, da darauf geachtet werden muss, keine Spuren zu zerstören. Nachdem sie es schaffen, die Leiche mit Hilfe von Seilen vorsichtig zu bergen, bietet sich dem Beamten ein entsetzlicher Anblick. Der Schädel der Leiche ist vollkommen zertrümmert. Der Täter muss mindestens 14 Mal mit dem Hammer auf ihren Kopf eingeschlagen haben. Da der Täter äußerst brutal vorgegangen ist, geht man schnell von einer Beziehungstat aus. Von Paul Tomschke fehlt nach wie vor jede Spur. Das hat zur Folge, dass man ihn sofort als Verdächtigen festmacht und zur Fahndung ausschreibt. Man vermutet einen Ehestreit zwischen dem Paar, der schließlich eskalierte. Dies passt auch zum Vorfinden des Tatortes. Er kannte sich schließlich besser als sonst jemand in seiner Gaststätte aus. Man vermutet also, dass er das Geld und sämtliche Wertgegenstände nach der Tat mit auf seine Flucht nahm. Sofort werden Hintergrundermittlungen durchgeführt. Dabei stellen die Ermittler fest, dass Paul Tomschke als schwieriger Zeitgenosse gilt. Er ist bekannt als Schmuggler, Schieber und Schwarzhändler. Nachweisen konnte man ihm allerdings wenig. Seit 10 Jahren ist er Inhaber der Gaststätte Zum Hirsch mit einem großen Veranstaltungssaal. Er gilt als geschäftstüchtiger Mann, der in der Gegend 2 Mühlen besitzt. Diese erhielt er durch die Heirat mit Müllers Töchtern und ließ sich dann die Mühlen überschreiben. Wenn ihm dies gelang, ließ er sich anschließend wieder scheiden. Irgendwann kaufte er sich ein Stück Land und wehrte sich dagegen, die Felder, wie von der Regierung gefordert, zu bewirtschaften. Stattdessen verkaufte er das Feld wieder und kaufte von dem Geld schließlich die Gaststätte Zum Hirsch. Wenn Staat und Partei, wie zu dieser Zeit üblich, die Räume nutzen wollten, zeigte er sich unkooperativ und machte den Sozialisten absichtlich das Leben schwer. Außerdem wird ihm große Eifersucht seiner Frau Else gegenüber nachgesagt. Dies könnte also der mögliche Auslöser für einen eskalierenden Ehestreit gewesen sein. Doch die Fahndung nach dem Wirt bleibt erfolglos. Die Ermittler beschließen, den Brunnen im Keller der Gaststätte erneut zu untersuchen. Tatsächlich stoßen sie hier auf etwas, womit sie nicht gerechnet hätten. In 2,40 Meter Tiefe finden sie unter Wasser die Leiche von Paul Tomschke. Da er schmaler war als seine Frau Else, ist er einfach durch den Brunnen gerutscht und lag schließlich im Wasser, sodass die Ermittler ihn bei der Bergung der ersten Leiche nicht sehen konnten. Er war also nicht der Täter, sondern ein weiteres Opfer. Somit steht fest, dass es sich bei der Tat eindeutig um Raubmord handelt. Doch einen Verdächtigen haben die Ermittler noch nicht ausmachen können. Da die Gaststätte mittlerweile dicht gemacht wurde, spricht sich die Bluttat wie ein Lauffeuer herum und zahlreiche Zeitungen berichten zu dem Doppelmord. Der Druck auf die Polizei wächst immer mehr, sodass man sich schließlich dazu entscheidet, die Öffentlichkeit in die Fahndung einzubeziehen. Es werden nun etliche Fahndungsplakate angefertigt und in dem ganzen Ort aufgehängt. Darauf zu lesen ist, Zitat, Achtung, wer kann Angaben machen? Bezugnehmend auf die Pressenotiz vom 7.11.1964 wendet sich die Volkspolizei an die Bevölkerung durch weitere Hinweise zur schnelleren Aufklärung des Verbrechens an dem Ehepaar Tomschke in Radeburg beizutragen. Besonders interessieren folgende Fragen. Wer kann Angaben über den abgebildeten Hammer machen? Wo fehlt ein solcher Hammer? Wer hat am 3.11.1964 nach 1 Uhr bis 5.11.1964 9 Uhr Licht im Gasthof Zum Hirsch Radeburg gesehen und in welchen Räumen? Welche Personen befanden sich am 3.11.1964 zwischen 0 Uhr und 6 Uhr auf den Straßen von Radeburg und wer kann Angaben über solche Personen machen? Wo wurden Personen mit blutigen Kleidungsstücken auf Straßen oder in Verkehrsmitteln gesehen? Hinweise, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden, nimmt die Volkspolizeidienststelle Radeburg, Heinrich-Zille-Straße 9, entgegen. Abschließend folgt ein Bild des sichergestellten Hammers und einer ausführlichen Beschreibung. Da sich an dem Stiel eine auffällige Einprägung befindet, legt man große Hoffnung darin, dass jemand den Hammer wiedererkennen könnte. Mit Erfolg. Ein Maschinist aus Radeburg meldet sich bei der Mordkommission und gibt an, sich sicher zu sein, dass es sich bei dem Hammer um seinen Hammer handelt. Er habe den Hammer vor ein paar Wochen am gewissen Klaus Schuricht geborgt und seitdem nicht wiedererhalten. Außerdem erhalten die Ermittler einen weiteren brauchbaren Hinweis. Eine aufmerksame Bewohnerin meldet der Polizei eine Beobachtung. Sie berichtet davon, wie Klaus Schuricht eines Abends im Ratskeller sehr spendabel gewesen sei und eine Runde Schnaps ausgegeben habe. Als er bezahlte, holte er eine Handvoll Kleingeld aus der Tasche. Diese Menge an Kleingeld sei doch eher ungewöhnlich und ihrer Meinung nach auch sehr verdächtig. Doch wer ist Klaus Schuricht? Der 23-jährige Forstarbeiter ist ein direkter Nachbar der Tomschkes und ehemaliger Wirt der Gaststätte Weißes Rössel, die direkt gegenüber des Gasthauses zum Hirsch liegt. Zudem ist er Aufsichtskenner der Gaststätte zum Hirsch. Er gilt eigentlich als angenehmer Kollege, der auch gerne hilfsbereit ist. Doch er hat auch eine andere Seite. Er stiehlt, trinkt, behält keine Arbeit länger und hält sich lediglich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Als ihm 1963 die Leitung der Gaststätte Weißes Rössel übertragen wird, wirtschaftet er die Kneipe schnell in die Pleite. Man erzählte sich, dass er der beste Kunde seiner eigenen Kneipe gewesen sei und gerne einen ausgab. Schnell ist er mit 4000 D-Mark im Minus und muss die Gaststätte aufgeben. Auch privat häufen sich bei ihm die Schulden, weshalb er sich schließlich um die 2000 D-Mark von Paul Tomschke leiht. Die Schulden darf er als Kellner in der Gaststätte zum Hirsch abarbeiten. Aber auch hier ist er aufgrund seines Alkoholkonsums allerdings oft unzuverlässig. Nach den zwei Hinweisen aus der Bevölkerung geht alles ganz schnell. Am 12. November 1964 wird Klaus Schuricht in seiner Wohnung, die über der Gaststätte Weißes Rössel liegt, festgenommen und zum Verhör nach Dresden gebracht. Doch Klaus leugnet jede Beteiligung an der Tat. Er betont immer wieder das gute Verhältnis zum Ehepaar Tomschke und schreibt in seiner schriftlichen Stellungnahme: Ich war mit dem Ehepaar per Du seit 1961. Kleinere Beträge hatte ich mir von dem Ehepaar geliehen. Frau Tomschke war zu mir wie eine Mutter. Ich habe mir bei Frau Tomschke Ratschläge geholt und vieles mit ihr besprochen. Ich sprach auch über persönliche Dinge mit Frau Tomschke. Sie war sehr nett zu mir. Das gute Verhältnis bestand bis zu ihrem Tode. So kommen die Ermittler nicht weiter. Sie beschließen nun auch Klaus Schurichts Frau Ursula zu befragen. Es ist bekannt, dass die beiden keine schöne Ehe führen und Klaus seine Frau oft schlägt, wenn er betrunken ist. Darum hofft man, dass Ursula im Verhör zusammenbricht. Schließlich hatte sie keinen Grund, ihren Mann zu schützen. Und genau das passiert. Als ihr die Diebstähle und eine Zusammenarbeit mit ihrem Mann vorgeworfen werden, legt sie ein Geständnis ab. Sie gibt an, dass ihr Mann ihr alles gestanden habe und schildert die Tatnacht wie folgt. Am 3. November 1964 geht Klaus Schuricht gegen 21 Uhr zur Gaststätte zum Hirsch. Dort wird er von seinem Stammkumpel zum Skat eingeladen, lehnt dies allerdings ab. Stattdessen will er seine Ruhe, trinkt Bier und einige Schnäpse und verabschiedet sich gegen 23 Uhr. Jedoch geht er gar nicht nach Hause, sondern versteckt sich in der Toilette im ersten Stock. Als gegen 2 Uhr in der Gaststätte Ruhe einkehrt, schleicht er sich raus und geht an die Theke, um Geld zu entwenden. Dabei wird er von Else Tomschke erwischt. Ohne zu zögern, schlägt er mit dem mitgebrachten Hammer auf ihren Kopf. Obwohl sie bereits nach dem ersten Schlag regungslos auf dem Boden liegt, schlägt er immer wieder mit abscheulicher Brutalität auf ihren Schädel ein. Dabei zerbricht schließlich der Hammer. Anschließend geht er nach oben zum Schlafzimmer, in dem Paul Tomschke bereits im Bett liegt. Die Tür steht einen Spalt offen. Paul wird von den Schritten wach, sieht Klaus im Türrahmen stehen und fragt ihn am Halbschlaf, wo seine Frau ist. Klaus antwortet ihm, dass sie noch unten sei. Dann fragt er, ob noch jemand in der Gaststätte sei. Klaus sagt ihm, dass Margarete und ihr Mann noch da seien. Erst dann wird Paul richtig wach und klar im Kopf und fragt ihn, was er hier überhaupt mache. Klaus bittet ihn daraufhin erneut um Geld. Doch Paul reagiert leicht genervt und sagt ihm, dass er kein Geld habe. Als er sich gerade aufrichtet und nach seiner Hose greifen will, schlägt Klaus mit seiner Hand auf ihn ein und es kommt zu einem Handgemenge. Dabei stellt er fest, dass Paul trotz seines hohen Alters ganz schön viel Kraft besitzt und er große Mühe hat, ihn zu bewältigen. Während des Ringens greift Klaus nach einem Lederriemen, welcher auf der Lehne des Stuhles liegt. Er legt ihn um Pauls Hals und zieht ihn fest zu, bis er schließlich zusammensackt. Anschließend schleppt er seine Leiche in den Keller und wirft sie in den Wasserbrunnen. Dann macht er dasselbe mit der Leiche von Else Tomschke. Dies gestaltet sich jedoch schwieriger als erwartet, da sie breiter ist als die Luke. Mit letzter Kraft drückt er sie mit aller Gewalt in den Brunnen. Im Anschluss wischt er das Blut im Hausflur weg und wirft auch den Hammer, den Eimer und den Lappen in den Brunnen. Nachdem er den Brunnen wieder verschlossen hat, durchsucht er das Schlafzimmer, das Lager und den Abstellraum nach Wertgegenständen und Geld. Als er gegen 4 Uhr morgens wieder zu Hause ankommt, erzählt er seiner Frau, was er gerade getan hat. Ursula fragt ihn völlig schockiert, ob er alles reichlich überlegt habe, was er soeben getan hat. Er antwortet darauf lediglich, dass er es nur aus Liebe zu ihr getan hat und er seine Schulden endlich begleichen will. Am nächsten Tag findet die Hausdurchsuchung statt. Auf dem Dachboden finden die Ermittler frisch gewaschene Wäsche mit Blutresten. Eine spätere Untersuchung im Labor stellt fest, dass es sich eindeutig um Blut des Ehepaares Tomschke handelt. Im Wohnzimmer finden sie Hausschuhe, die ebenso versucht wurden, mit Bleichmittel zu reinigen. Die Abdrücke passen eindeutig zu den gefundenen Schuhabdrücken vom Tatort. Im Schuppen finden sie schließlich das Diebesgut, darunter Kakao, Bohnenkaffee, Schmuck, Uhren, Geld, Schnaps, Zigaretten und Zigarren. Die Lebens- und Genussmittel sind alle mit einem handschriftlichen Preis ausgewiesen. Beim Vergleich der Handschrift stellt der graphologische Gutachter fest, dass es sich hierbei eindeutig um Paul Tomschkes Handschrift handelt. Obwohl man Klaus Schuricht mit dem Fund des Diebesgutes im Gesamtwert von etwa 700 D-Mark konfrontiert, leugnet er weiterhin die Tat und gibt an, die Waren selbst gekauft zu haben. Doch die Ermittler haben bereits alle Beweise, die sie benötigen, und sind sich sicher, Klaus Schuricht ist der Täter. 10 Tage nach dem grausamen Doppelmord gilt die Tat als aufgeklärt und die Bevölkerung kann endlich wieder aufatmen. Am 24. Mai 1965 beginnt der Prozess gegen Klaus Schuricht vor dem Dresdner Bezirksgericht. Gutachter stellen fest, dass Schuricht vollkommen zurechnungsfähig ist. Während der Verhandlung verhält er sich völlig unbeeindruckt, ungerührt und unbeteiligt. Und auch jetzt legt er kein Geständnis ab. Seine letzten Worte vor dem Richter sind, Zitat, »Ich habe mit dem Mord nichts zu tun und kann auch nicht sagen, wer der Täter ist.« Der Staatsanwalt beantragt lebenslange Zuchthausstrafe und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit. Doch der Senat gibt sich damit nicht zufrieden. Zitat, »Diese Tat fordert, um der Gerechtigkeit in der sozialistischen Gesellschaft zu genügen, die für derartige Verbrechen mögliche schwerste Strafe und dazu benötigt der Arbeiter- und Bauernstaat die Todesstrafen in äußersten Ausnahmefällen. Der Raubmord an dem Ehepaar Tomschke ist ein solcher Ausnahmefall.« Am 28. Mai 1965 um 15 Uhr fällt das Urteil. Klaus Schuricht wird zum Tode verurteilt. Er soll am 14. Dezember 1965 in Leipzig hingerichtet werden. Es soll jedoch Zeugen geben, die glauben, dass Klaus Schuricht nicht hingerichtet wurde. Der namhafte Arzt Dr. Götz Michael Richter, der wegen Republikflucht im Gefängnis saß, behauptet, dass Schuricht 1988 eines natürlichen Todes gestorben ist. Gleiches berichten 2 weitere ehemalig Inhaftierte. Es hält sich das Gerücht, dass angeblich Hingerichtete im Brandenburger Zuchthaus inoffiziell weiter im Stahlwerk als billige Arbeitskräfte schuften mussten. Als die ebenfalls verurteilte und haftentlassene Ursula Schuricht für den Antrag auf staatliche Fürsorge den Beweis des Todes ihres Ex-Mannes benötigt, hinterlegt der Staatsanwalt folgende Notiz. Eine Sterbeurkunde zu dieser Strafsache habe ich dem Rat des Kreises Großenhain ausschließlich zu behördlichem Gebrauch übersandt. Die Gaststätte Zum Hirsch hat bis heute, in Anspielung auf die Tatwaffe, den Spitznamen Hammerschenke.
Okay. Ist ganz interessant, ich habe zur Todesstrafe in der ehemaligen DDR letztens eine wirklich interessante Dokumentation gesehen, das wird auch gleich hier einfließen. Ich habe mir eigentlich nur eine Sache notiert, die ich eigentlich ganz interessant fand. Also, die haben die Leiche der Frau im Brunnen gefunden, haben sich aber nicht weiter in diesem Brunnen umgesehen oder gar mal ein bisschen tiefer geguckt, haben aber praktisch mit Bergung der Leiche der Ehefrau schon sofort gesagt, ja, der Mann ist der Hauptverdächtige.
Ja, das Problem war eben, dass Paul Tomschke ja so tief in diesem Brunnen drin war. Der war ja komplett unter Wasser. Die hätten da ja erstmal Taucher runterschicken müssen. Und damit hat auch keiner gerechnet. Weißt du, wenn du so weit oben in einem Brunnen schon eine Leiche findest, gehst du nicht davon aus, direkt noch die zweite Leiche finden zu können. Und es wäre ja alles so vom Tatablauf und vom Motiv her wäre alles stimmig gewesen, wenn der Mann der Täter gewesen wäre.
Ja, das wäre auch nicht die erste DDR-Ermittlung, wo alles dann halt mal so stimmig war und das dann schnell einfach so gemacht wurde. Komme ich auch gleich nochmal auf diese Dokumentation zu sprechen.
Ja, übrigens hatte ich mir auch den Punkt noch notiert. Stell dir mal vor, seine Frau wäre etwas schmaler gebaut gewesen, dann wäre ja auch sie vermutlich den Brunnen direkt hinuntergerutscht und wäre im Wasser gelandet. Dementsprechend hätte man wahrscheinlich beide Leichen gar nicht gefunden und der Täter wäre mit seiner Tat einfach davongekommen. Oder, ganz im Gegenteil, genau deshalb hätte man den Brunnen dann direkt auf Anhieb gründlicher untersucht, weil man ja eben diese Blutspuren da gefunden hat.
Ja gut, und vor allen Dingen ist es halt auch so, dass Wasserleichen, wenn sie also länger im Wasser liegen, auch wirklich sehr geruchsintensiv sind, auch wenn ich jetzt das jetzt nicht so nennen wollte, aber also es wäre dann etwas später, denke ich mir, schon rausgekommen, weil die aufgrund der Gasbildung dann ja auch nach oben treiben. Aber ja, es war halt so, wie du es jetzt geschildert hast, war es halt so nach dem Motto, ja, die Frau rausgeholt, okay, der Mann war's, wir fangen an, den zu suchen. So ja. Ohne große Recherchen mal anzustellen oder irgendwie sowas.
Ja, aber so war das halt damals. Man wollte versuchen, sowieso Mordfälle oder Raub, generell irgendwelche Verbrechen, so gut es geht, ja, von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Sowas gab es ja damals nicht. Dementsprechend ja, genau. Hat man alles dafür getan, diesen Fall so schnell wie möglich und so unauffällig wie möglich abzuschließen. Man hat ja erstmal gar nicht die Öffentlichkeit darüber informiert. Das Problem war allerdings, diese Gaststätte wurde natürlich direkt geschlossen. Dementsprechend hat sich auch rumgesprochen, wieso. Da hat sich natürlich jeder gefragt, ja, warum ist die Gaststätte plötzlich geschlossen, wenn halt eigentlich so eine große Veranstaltung noch für das Wochenende geplant gewesen wäre.
Ja, aber da haben die Leute sich nicht getraut, da irgendetwas zu sagen oder sowas. Also diese Dokumentation, die ich gesehen habe, die Todesstrafe wurde in der DDR des Öfteren angewandt. Und jedes Mal war es also so, dass das, ja, dasselbe Problem wie auch hier mit diesen Schreiben, die da nicht ausgehändigt wurden oder sowas oder die es gar nicht gab, weil die Leute schnell danach verbrannt wurden unter irgendeinem anderen Namen. Wie du es jetzt hier geschildert hast, wie es also zitiert hast, wie es in dieser Urteilsbegründung war, dass das also eine Ausnahmegenehmigung, das ist also vollkommener Quatsch, nahezu jeder politische Flüchtling oder politische Gegner wurde in der DDR hingerichtet. Also zumindest laut dieser Dokumentation, ich war nicht dabei. Auch die Hinrichtungsart war auch martialisch, weil in der DDR wurde zum Teil mit dem Fallbeil hingerichtet.
Also mit einem Fallbeil, das hatte ich nämlich auch recherchiert tatsächlich, wurde noch bis 1967 hingerichtet. Und danach gab es nur noch diesen unerwarteten Nachschuss. Also bis 1987 gab es tatsächlich in der DDR noch die Todesstrafe.
Ja, zum Schluss war das dann dieser unerwartete Genickschuss war das dann.
Nachschuss, ja.
Oder Nachschuss. Es kann durchaus sein, dass der nicht umgebracht worden ist. Ich kann mir es aber nicht vorstellen, weil in dieser Dokumentation war das wirklich genauso, wie du es jetzt geschildert hast. Ja, der ist doch gar nicht hingerichtet worden, weil die das nicht wollten. Die wollten weder etwas über Mord wissen, noch über Hinrichtung. Zumindest nach außen tragen wollten die das nicht, weil das nicht ins sozialistische Weltbild gepasst hat.
Ach so, du meinst, um sich besser darstellen zu lassen, wurde dann später berichtet, dass er ja gar nicht hingerichtet wurde. Das glaube ich eher nicht.
Genau, es wurde da sogar in dieser Dokumentation, die ich gesehen habe, wurde sogar gezeigt, dass die einen ein Krematorium hatten, wo diese Menschen dann, also die Hingerichteten, verbrannt wurden dann. Dem Krematoriumsbediensteten wurde aber nicht gesagt, warum der verbrannt werden musste. Ja, das war ein Herzinfarkt oder das war das. Und dann haben sie halt auf einmal gesehen, dass der den Kopf zwischen den Beinen liegen hatte. Also da wurde gefälscht ohne Ende. Also da stand bei keinem dabei, dass der hingerichtet wurde.
Ja, also das glaube ich dir gerne. In dem Fall war es ja so, es wurde abgestritten, dass er noch weiterlebte. Also es wurde darauf beharrt, die Hinrichtung wurde vollzogen. Es war also genau andersrum in diesem Fall.
Okay. Ja, kann ich nicht beurteilen. Es gab, wie gesagt, einige Schwerverbrecher aus der DDR, die dann, als es zur Wiedervereinigung kam, im Prinzip sogar entlassen wurden, obwohl sie zum Tode verurteilt wurden, weil das dann irgendwie ja, mit den Gerichten nicht mehr funktioniert hat. Da gab es auch einen Fall, der dann danach wieder gemordet hat. Also ist schwierig. Da ist ja auch Akten dazu bekommen, ist da immer ganz schwierig gewesen, um das hinterher richtig nachzuvollziehen und so. Da muss man sich dann wirklich auf die Aussagen verlassen von Zeitzeugen oder sowas. Da wird ja auch ganz, ganz viel vernichtet, denke ich mir, oder unter Verschluss gehalten.
Richtig, also es wurde zu der Zeit tatsächlich auch viel vernichtet. Ich habe jetzt vergessen, wie dieser Ausdruck hieß, aber im Prinzip, ich sag mal das Dorfbuch, ja, wo jeder Einwohner im Prinzip aufgelistet ist, dies, das. Auch das wurde beispielsweise verbrannt. Also da konnte man auch nicht nachsehen, wann ist denn Schuricht geboren und wann ist er tatsächlich gestorben.
Ja gut, selbst wenn, wird das sowieso gefälscht worden sein dann. Also es war echt krass, da hat ein Krematoriumsbediensteter, hat dann mehr oder weniger in seinem Testament verfügt, dass wenn er tot ist, sollten bitte seine Bücher, also diese Krematoriumsbücher, veröffentlicht werden. Dass Menschen gucken können, was aus ihren Angehörigen geworden ist.
Okay.
Und dann waren da Leute dabei, wo dann zum Schluss eine Schwester von einem Hingerichteten, der, glaube ich, flüchten wollte nach Deutschland oder geflüchtet war und seine Familie nachholen wollte, hat dann Jahrzehnte danach, hat sie dann ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft bekommen, dass der Bruder hingerichtet wurde und dass sie das zutiefst bedauern, dass das also ein politischer Mord war in dem Sinne und dass die Justiz das verurteilt. Also das ist ganz schwierig nachzuvollziehen, ob der noch gelebt hat. Es würde aber auch passen als billige Arbeitskraft in irgendeinem Bergwerk oder sowas. Würde auch passen.
Ja, das denke ich auch. Wie gesagt, belegen kann man das jetzt heute nicht mehr.
Tatsächlich muss ich sagen, waren sie aber doch mit ihren Ermittlungen recht schnell. Ja, also ich meine, sie haben 10 Tage gebraucht, um den Täter zu fassen. Und was halt auch interessant war, ist, dass da einer sich dann an den Hammer erinnert hat und der dann, ja, und der dann auch so genau identifiziert werden konnte. War ja schon Glück. Also ich meine, ich habe 3 Hämmer bei mir im Keller. Ich könnte, würde den nicht wiedererkennen, wenn ich den jetzt irgendwo gezeigt bekäme.
Ich weiß nicht, ob das damals irgendwie so der Zeit geschuldet war oder ob dieser Hammer wirklich so außergewöhnlich anders aussah. Ich fand es aber auch sehr erstaunlich, dass da jemand direkt so seinen eigenen Hammer wiedererkannt hat. Und ich fand auch, dass die Ermittlungsarbeit anschließend wirklich sehr flott und sehr gut verlief, trotz der Startschwierigkeiten, dass der Brunnen halt anfänglich gar nicht richtig genauer untersucht wurde.
Das ging wirklich schnell, wenn man sonst solche Fälle im Prinzip, wo erstmal der Falsche verdächtigt wird im Prinzip und die ja dann wieder umgeschwenkt werden muss, dafür ging das wirklich sehr schnell. Also das muss man den Jungs lassen und Jungs und Mädels.
Ja, weil man hätte auch wirklich in ganz, ganz vielen Richtungen ermitteln können. Mögliche Täter wären auch Familienangehörige oder Ex-Frauen beispielsweise.
Das wollte ich gerade sagen. Oder die Angehörige der 2 Müllerinnen, die er da um ihre Mühlen gebracht hat. Also die da gäbe es bestimmt einige, die da ein Motiv gehabt hätten.
Dementsprechend hatten sie wirklich sehr, sehr viel Glück, dass die Bevölkerung quasi mehr oder weniger den Fall direkt aufklären konnte.
Ja, aber dieses Verpetzen, das war ja damals so ein bisschen der Zeitgeist. Um Gottes Willen, das soll jetzt kein schlechtes Licht auf Ostdeutschland werfen oder sowas. Bitte, bitte versteht mich da um Gottes Willen nicht falsch. Aber es war ja in der DDR zum Schluss wirklich so, dass da also ja eine unheimliche Überwachung der Bevölkerung stattgefunden hat. Natürlich vom Staat her gesehen, nicht von den Menschen her. Die Menschen wollten ja einfach nur in Ruhe leben.
Ja.
Auch natürlich jetzt die Brutalität der Tat. Also jemand mit einem Hammer zu erschlagen, das ist halt auch eine sehr brutale Tat, muss ich sagen. Also ich finde ja auch, wie die Leichen entsorgt wurden, die da einfach da mehr oder weniger eine Leiche hat ja gar nicht richtig durchgepasst, die da mit Gewalt in so einen Brunnenschacht zu zwängen.
Ja gut, also ich glaube nicht, dass es irgendeine, in Anführungsstrichen, schöne Art der Leichenbeseitigung gibt. Ja, ich meine, was willst du machen, wenn die Scheiße schon am Dampfen ist? Sorry für den Ausdruck, aber ja. Also, aber das Ding ist, was ich halt wirklich gar nicht nachvollziehen konnte, war dieser Moment, wenn er erwischt wird, ist es vielleicht nachvollziehbar, dass er dann ausrastet, total Panik bekommt und vielleicht mit dem Hammer dann auf sie einschlägt. Also einmal. Aber was ich nicht verstehe, ist diese Brutalität der Tat, dass er, nachdem sie schon auf dem Boden lag, weiterhin auf sie eingeschlagen hat. Weil wenn es wirklich so war, wie er es ja auch, also das glaube ich ihm tatsächlich auch, dass es so war, dass sie ein richtig tolles Verhältnis hatten und dass im Prinzip Else Tomschke ja sowas wie eine Mutter für ihn war, dann verstehe ich diese Tat überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz, ganz schrecklich, dieser Gedanke. Warum ich übrigens glaube, dass er damit zumindest die Wahrheit gesagt hat, ist die Tatsache, dass ja Paul Tomschke ihm so einen Haufen Geld geliehen hat. Und das hätte er nicht getan, wenn er jetzt für die beiden irgendwie so eine wildfremde Person oder eine unsympathische Person gewesen wäre.
Ja, ich meine, gut, du hast ihn ja vorher charakterisiert, dass er ja auch kein unbeschriebenes Blatt war in dem Sinne.
Nee, auch keinesfalls. Also ihm wurde übrigens vor Gericht auch mehrere Sachen vorgeworfen. Das waren kleinere Diebstähle, die er in den letzten Jahren oder Jahrzehnte begangen hat. Also da waren einige Dinge dabei, die dann auch vor Gericht verhandelt wurden.
Ja gut, und er hat ja auch zu häuslicher Gewalt geneigt. Also insofern denke ich mir schon, dass da ein kriminelles Potenzial auf jeden Fall da war.
Zumindest wenn er trank, ja.
Ja, dann hat er getrunken. Kann ja auch sein, dass sich da irgendwie Hass aufgestaut hat auf die beiden, weil die eine Kneipe hatten, die noch am Laufen war. Seine war ja bankrott und jetzt war er als Hilfskellner unterwegs. Weiß man nicht.
Das ist kein schlechter Gedanke. Ja, so kann tatsächlich sein.
Es gehört halt eine enorme Brutalität dazu, wenn man einen Menschen erschlägt oder erwürgt, weil das ist ja ein Vorgang. Das ist nicht wie, wenn ich jemand erschieße. Das ist einmal Finger bewegen und wenn ich treffe, ist er vorbei. Da kann ich nichts mehr machen.
Ja gut, also jetzt bei der zweiten Tat, wie er jetzt Paul Tomschke umgebracht hat, da hatte er ja nicht viele Möglichkeiten. Er hat sich ja als wesentlich kräftiger eingeschätzt und dachte, er kriegt das irgendwie mit den Händen hin, mit einem Handgemenge und hat dann halt nach dem gegriffen, was er als erstes gefunden hat.
Ja gut, aber er hätte ihn ja gar nicht umbringen müssen. Ich meine, der Paul Tomschke hat oben gelegen. Der hätte ja gar nicht mitgekriegt, wenn er die Frau unten umgebracht hätte und hätte das Geld genommen und wäre abgehauen. Er war ja offiziell gar nicht mehr da. Also insofern war diese Sache ja schon im Prinzip zu viel. Der wäre dann runtergekommen, hätte seine Frau tot aufgefunden. Ich glaube sogar, dass es dann vielleicht sogar noch besser für ihn ausgesehen hätte.
Dann wären ihm aber die Wertgegenstände im Schlafzimmer.
Das stimmt allerdings, ja. Aber ich finde das schon sehr viel kriminelle Energie da gewesen. Natürlich ging es hier bestimmt darum, sich zu bereichern, das auf jeden Fall. Aber dazu passt meiner Meinung nach die Brutalität der Tat nicht. Also ich denke, da hat auch noch mehr. Ich denke, da hat auch Hass mitgespielt oder sowas. Oder er war alkoholisiert und war generell ein böser Mensch. Ich kann es nicht beurteilen, keine Ahnung.
Ja, wie ich es beschrieben habe, ja, er hatte einfach im Prinzip zwei Seiten an sich. Zum einen galt er als sehr angenehm und als nett und hilfsbereit. Und zum anderen hat er aber auch ein völlig anderes Gesicht. Er konnte auch anders, wenn er wollte. Vor allen Dingen, wenn er Alkohol konsumiert hat. Und er hatte ein schweres Alkoholproblem. Kann ja ebenso gut sein, dass sich ein Schalter bei ihm umgelegt hat und er tatsächlich eigentlich nur geplant hat, die Gaststätte im Prinzip auszurauben, währenddessen sich keiner da drin befindet und das Ganze dann schiefgegangen ist, als ihn Else Tomschke schließlich dann überrascht hat. Man weiß es nicht, aber die Tat ist so oder so grauenhaft. Ja, also nicht, dass jetzt jemand denkt, ich würde den Täter irgendwie verteidigen. Keinesfalls. Ich finde auch, dass er seine gerechte Strafe dafür erhalten hat. Seine Frau, habe ich ja in einem Nebensatz quasi erwähnt, wurde auch verurteilt. Wie lange, weiß ich allerdings leider nicht. Das war in keiner der Quellen, die mir zur Verfügung standen, und ich hatte wirklich sogar ein Buch. In keinen der Quellen stand davon irgendwas geschrieben, wie viele Jahre sie dann in Haft ging. Aber sie hat auf jeden Fall eine Haftstrafe bekommen. Ich habe es dir schon gezeigt, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch nochmal die Info mitgeteilt. Ich habe eigentlich ein ziemlich, ziemlich heftiges Foto gefunden. Und zwar eine Originalaufnahme von der Leiche von Else Tomschke, wie sie in einem Brunnen aufgefunden wurde. Man kann ihr Gesicht nicht erkennen, man sieht halt wirklich einfach nur den unteren Teil des Körpers und eben die Beine, die nach oben gerichtet sind. Das Problem ist, ich glaube, dennoch wird das Foto zu heftig sein für Instagram. Was natürlich sehr schade ist aufgrund des Inhaltes, dass man sich das alles nochmal vorstellen kann. Aber es ist vielleicht auch besser, dass so ein Foto nicht auf Instagram landet. Ich habe aber natürlich von Paul und Else Tomschke ein Foto und selbstverständlich auch von Klaus Schuricht, dem Täter.
Okay, dann würde ich dir mal was Neues raussuchen. Ich habe im Hintergrund schon alles vorbereitet. Ich muss nur einmal klicken.
Super, dann sehen Sie mir mal ein neues Jahr.
1977.
Das hattest du bislang einmal, Noch haben wir keinen Fallvorschlag, also sendet gerne eure Fallvorschläge ein.
Okay. Ist notiert.
Gut. Falls meine Stimme immer noch ein wenig angestrengt klang heute, ich bin noch nicht zu 100% gesundet, aber ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg und ich hoffe, meine Stimme war erträglich.
Gut. Okay, ihr Lieben, dann würde ich jetzt zu dem kommen, was Jasmin am Anfang gesagt hat. Also wenn ihr uns vor Silvester hört, wünschen wir euch einen guten Rutsch. Wenn ihr uns nach Silvester hört, also ab dem 1. wünschen wir euch ein gesundes neues Jahr. Passt gut auf euch auf. Wir machen auch im neuen Jahr so weiter wie gehabt. Also hören wir uns, wenn ihr Lust habt, nächsten Sonntag wieder. Oder wir hören uns schon viel früher. Falls ihr schon absolute Sehnsucht habt, könnt ihr gerne mal in unseren anderen Podcast reinhören auf Ungedingst. Alles unten in den Shownotes liebevoll verlinkt. Bis dahin, wie gesagt, entweder feiert schön oder erholt euch schön vom Feiern. Eins von beidem. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.